Okay, wir wollen gleich weitermachen. Wir wollen, bevor wir weitermachen, miteinander beten. Lasst uns beten, wer möchte, kann dazu aufstehen. Guter Vater im Himmel, Herr und Heiland, ich danke dir für dein Wort, für die Hoffnung, die wir darin finden können, für die Liebe, wie wir dort auch erfahren. Herr, ich bitte dich einfach, unsere Herzen dafür zu öffnen, unsere Ohren, dass wir wirklich ganz für dich da sind jetzt. Sprich zu uns, Herr, wie nur du kannst. Amen. So, heute begegnen wir zwei Menschen. Einen davon kennen wir schon. Diese Menschen können eigentlich kaum unterschiedlicher sein, aber es gibt eigentlich nur eins, was sie miteinander verbindet. Und das ist ihr Glaube an Gott. In der Begegnung von diesen zwei Menschen miteinander gibt es viel zu lernen. Aber dazu erstmal, wichtig ist es, in dieser Geschichte nicht zu vergessen, was der Zusammenhang war. Vor 2000 Jahren in Israel hatten die Juden, die dort gelebt haben, einen Wunsch. Sie wollten als Volk in diesem Land leben, das Gott ihnen gegeben hatte. Und die wollten von ihrem eigenen König regiert werden. Und dieser König, der soll aus der Nachkommenschaft Davids kommen. Alle hatten diesen Wunsch. Alle. Jeder Fremdherrscher wurde abgelehnt oder toleriert höchstens. Und es gab sogar Rebellionen dagegen, gewalttätig. Viel Kämpfe, Kriege, immer wieder. Zum Zeitpunkt, wo Jesus gelebt hat und auch wo die Gemeinde gegründet wurde, gab es eigentlich drei in der Gegend, politische Richtungen. Drei Möglichkeiten. Entweder kannst du dich anpassen oder sich arrangieren. Das war eigentlich die Leute, die das vertreten haben, waren hauptsächlich die Priester, die Sadduzäer, die eigentlich davon profitiert haben, dass man sich anpasst. Sie hatten ihre Macht, sie hatten ihre Position behalten können. Und für sie war es wichtig, halt das zu behalten. Deshalb halt diese Vertretung. Diese Position. Der zweite war das andere Extrem. Alle Fremdherrscher sollen aus dem Land getrieben werden. Diese Menschen haben gedacht, okay, wir wollen, dass der Messias kommt, aber er kommt nicht in einem Land, wo Unreine herrschen. Das heißt, diese Unreine müssen vertrieben werden, Heiden, damit die Juden herrschen, damit der Messias kommen kann. Das war ihre Denkweise. Ja? Und da haben sie auch immer wieder gekämpft dafür. Es gab immer wieder Kämpfe, die auch gegipfelt haben in einem großen Aufstand um die Jahr zwischen 65 und 70 nach Christus. Und der dritte war, okay, Fremdherrscher sollen schon vertrieben werden, aber von dem Messias selbst. Das heißt, der Messias kommt und er wird, wie auch immer, vielleicht eine Armee zusammenrufen oder was auch immer, dass er das mit Gottes Hilfe, wird er die Fremdherrscher, die Heiden, vertreiben. Du hattest diese drei Positionen, die sehr stark im Volk vertreten waren. Vor allem letzten zwei unter dem normalen Volk. Ja. Und das hat natürlich das über die Jahre wurde diese Sehnsucht stark stärker, je länger man unter den Römern gelitten hat. Fremd bestimmt wurde. Und mitten in dieser Atmosphäre, sage ich mal, mitten in dieser Atmosphäre findet diese Begegnung statt. Denn es geht heute ausgerechnet um einen Römer. Nicht nur einen römischen Bürger, sondern ein Römer, der Soldat war, der in Judäa stationiert war und dafür sorgen soll, dass Ruhe herrscht. Wir lesen von diesem Römer, er hieß Cornelius, am Anfang von Kapitel 10 von der Apostelgeschichte. Ich bitte einen Freiwilligen, das auf Deutsch zu lesen, und einen Freiwilligen, der das auf Russisch liest. Dann. Okay? Wer möchte? Philipp?
In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen 3 Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe.
Okay. Russisch oder Ukrainisch, bitte? Wir wissen nicht viel über diesen Cornelius. Wir wissen, dass er ein Soldat war, dass er aus Italien stammt. Und es gab eine Gruppe von Soldaten, die nur aus Italien waren, die hatten natürlich die besonderen Aufgaben. Und er war ein Anführer von dieser Gruppe. Das heißt wahrscheinlich, also zwischen 100 und 400 Soldaten hatte er unter sich. Wir wissen, dass er ein gläubiger Mensch war. Und dass es nicht nur, dass er es gesagt hatte, er hat es auch ausgelebt. Das finde ich toll. Er hat anderen geholfen, die Armen unter den Juden, nicht nur seine eigenen Leute. Er hatte auch Einfluss auf seine Familie, dass es alle in seiner Familie gläubig geworden sind. Sie glaubten an den Gott Israels. Wir wissen nicht, wie er zum Glauben kam. Und ob er schon gläubig war, bevor er nach Israel kam. Wissen wir nicht. Aber man, wenn man überlegt und sieht, okay, dieser Cornelius, er war wirklich ein Vorbild. Ein Vorbild in seiner Gottesfurcht, das hat wirklich sein Leben geprägt, dieses Glauben an Gott. Sein Gebetsleben war wirklich vorbildhaft. Er sagte, er war viel im Gebet mit Gott, verbrachte viel Zeit im Gebet. Er war sehr großzügig mit seinem Geld, hat Menschen, armen Menschen geholfen. Ja? Und er hat seinen Glauben oder das, was er wusste, hat er anderen weitergegeben. Vor allem in seiner Familie, in seinem Haus. Heutzutage würde man sagen, jetzt ist er wirklich toll, ein wirklich vorbildlicher Bürger im Land. Da würde er sagen, dem fehlt nichts. Ja, du sollst einfach so leben, wie das ist. So jeder nach seiner Art und dann ist es gut. Aber offensichtlich hier ist das nicht gut. Denn in seiner Suche nach Gott, da fehlte was. Und das ist eindeutig, denn Gott schickt ihm einen Engel und sagt, hol mal Simon. Er hat eine Botschaft für dich. Er kann sagen, was fehlt. Das ist eine wichtige Botschaft für uns. Manchmal, wir sehen Menschen, die wirklich gut sind, die wirklich Gutes tun, ein gutes Leben führen. Und wir neigen vielleicht dazu, zu denken, okay, brauchen sie wirklich Jesus? Aber es ist ja klar, jeder braucht Jesus, der Jesus nicht kennt. Und auch wenn ihr Leben gut ist, ist es klar, der Glaube an Jesus Christus fehlt. Und wenn das fehlt, dann fehlt wirklich etwas Entscheidendes. Und das dürfen wir den Menschen nicht vorenthalten. Und das ist etwas, was Cornelius brauchte, das ist etwas, was Menschen heute brauchen. Ob sie es dessen bewusst sind oder nicht, wissen wir nicht. Nächster, den wir kennenlernen, ist Petrus. Petrus ist die andere. Petrus ist uns eigentlich so recht bekannt. Auf jeden Fall bekannt aus Cornelius. Lesen wir, was anschließend über ihn gesagt wird. Apostelgeschichte 10, 9 bis 17. Nochmal ein Freiwilliger, wenn es geht.
Ja. Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Und während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das in unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal: Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal. Und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. In diesem Augenblick fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatte, das Haus des Simon. Sie standen draußen vor dem Tor.
So, und Russisch oder Ukrainisch?
На другой день, когда они шли, прибежали с города, дома, помолился. И чувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в искупление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное на четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, закали и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, чтобы начало видение, которого видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот.
Wir haben über Cornelius gesagt, da fehlt etwas. Das kann man nicht sagen bei Petrus. Der kennt Jesus, der war mit Jesus drei Jahre unterwegs. Er war ein Apostel, er hat diese großartige Predigt gehalten an Pfingsten. Was für ein Vorbild. Immer wieder Menschen geheilt, so viele runde Dinge. Und dann, auf diesem Haus, bekommt er diesen Traum oder Vision. Und ich habe mich echt gefragt, gleich aus dieser Frage kam, oder diese Aufforderung, er sieht diese verschiedene Tiere und sagt: Steh auf, schlachte und iss. Und er sagt: Das kann nicht wahr sein. Er hatte Hunger, vielleicht soll das eine Prüfung sein, oder eine Versuchung. Das muss er standhalten. Er sagte: Nein, das tue ich nicht. Und dann kommt der zweite Satz: Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Dann verschwindet es. Dreimal hintereinander passiert das Gleiche. Und immer mit diesem Satz: Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Petrus soll etwas lernen, aber er tut sich schwer, da zu lernen. Stand da, Petrus war ratlos. Er hat keine Ahnung. Er weiß, er soll was lernen, aber er sagt: Oh, Er braucht aber nicht lange zu rätseln, dann auf einmal sind die Männer an der Tür und Petrus bekommt eine Botschaft. Ich denke, in dieser Botschaft bekommt er eine Ahnung. Der Heilige Geist sprach zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte: Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Also er steigt runter und er sieht drei Heiden, Nicht-Juden. Ich frage mich, ab wann er das wirklich begriffen hat. Aber da wird es bestimmt schon ein bisschen eindämmern. Okay, es geht nicht um Essen, es geht um was anderes. Er ging dann mit und als er bei Cornelius war, erklärte er selbst, ohne den Traum zu erwähnen, was er gelernt hatte. Er sagt: Ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engen Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Petrus ist zu dieser Überzeugung gekommen, dennoch haben mich gefragt, wie war es denn, als er vor der Tür von Cornelius stand und er musste reingehen. Das ganze Leben, auch, und das ist so, auch wenn du weißt, dass etwas falsch ist und dann kommst du drauf, okay, es ist nicht falsch, du hast es dein ganzes Leben lang gelebt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass etwas in ihm so ein bisschen sich wehrt, auch wenn er im Kopf sagt, nein, das ist richtig. Man schaltet Gewohnheiten und Gedanken nicht ab. Oder? Ich meine, wenn man denkt. Man lässt aber diese Gedankengewohnheit nicht bestimmen, wie es Petrus hier auch nicht getan hat. Und ich finde es interessant, wie er das hier sagt. Es ist ihm klar, Gott hat ihm klar gemacht, dass es nicht geht. Und dann kommt er rein und sieht all die Leute und sagt, jetzt begreife ich, wie wahr es ist, dass Gott nicht bestimmte Menschen anderen vorzieht. Er nimmt aus jedem Volk alle an, die in Ehrfurcht vor ihm leben und seinen Willen tun. Jetzt begreife ich. Er hat es begriffen. Er hat es kapiert. Wir haben nicht die Zeit, um all das hier zu, also wirklich vertieft zu diskutieren oder besprechen. Ich sage einmal kurz, er erzählte von Jesus, von seinem Leben, von seinem Tod am Kreuz, von seiner Auferstehung am dritten Tag. Er erzählt auch, wie sie den Auftrag bekommen haben, die Botschaft der Vergebung zu verkündigen. Und was ich interessant finde, ist auch, er ist mitten in seiner Predigt, mitten in seinem Verkündigen, und auf einmal kommt der Heilige Geist auf die anderen. Ich hätte gedacht, Moment, ich bin noch nicht vorbei. Ich habe noch nicht meine Schlussworte gemacht. Ich muss erst mal zum Schluss kommen. Aber Gott hat andere Ideen. Und er wollte einfach damit wirklich klar als sonst machen, dass diese Menschen genauso sind wie die Juden und genauso zu behandeln sind. Und so wurden sie auch getauft und aufgenommen in die Gemeinschaft der Geretteten. Im Grunde genommen wurde Petrus die Entscheidung genommen, ob er das machen soll oder nicht. Gott hat die Entscheidung für ihn getroffen. Aber was mir hier auffällt und was ich betonen will, ist, dass diese zwei gemeinsam hatten, nicht nur ihren Glauben, sondern sie waren beide Lernende. Cornelius, das ist für uns eigentlich klar, er musste Jesus Christus kennenlernen, er musste die Botschaft der Erlösung kennenlernen. Er musste auch lernen, keine Menschen zu verehren, denn als Petrus kam, da hat er sich vor ihn zu Füßen geworfen und Petrus sagt, nee, ich bin nur Mensch. Man darf nur Gott verehren, er musste so viel lernen. Was es bedeutet, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Was wir hier sehen ist, Petrus musste auch was lernen. Und wir denken darüber nach, Petrus hat schon, kannte so viel, war ein Leiter in der Gemeinde, war ja ein Apostel und hat so viel getan und so viel erlebt. Dennoch hat er dies noch nicht gelernt. Richtig gelernt. Ich meine, man könnte sagen, okay, Petrus hätte das wissen müssen. Da gibt es Prophezeiungen darüber, dass der Messias kommt. Er ist ein Licht für alle Völker. Vielleicht wusste er das im Kopf. Aber in dem Herzen und im Leben war das noch nicht drin. Und wenn ich denke an diese Tatsache, dann muss ich sagen, okay, wenn Petrus noch was zu lernen hat, dann ich erst recht. Denn wir alle erst recht. Wir sind alle am Lernen. Ich hatte letzte Woche über diesen Begriff Jünger gesprochen. Ja, Jünger sind Auszubildende, Lernende. Und wir sind es alle. Und so wurden die Christen auch damals bezeichnet. Petrus hat etwas Wichtiges gesagt in seinem zweiten Brief. Das ist jetzt viel später. Er hat einen Brief geschrieben an alle Menschen, die an Jesus glauben, ihm nachfolgen, und gab ihnen viele Anweisungen, einige. Am Ende von dem Brief sagt er Folgendes. Er sagte: Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wir sollen wachsen. Zum Wachsen gehört Lernen. Wir können nur wachsen, wenn wir lernen. Ein Wachsen in Gnade und Erkenntnis. Erkenntnis ist natürlich klar. Wir lernen immer mehr über Gott, über Jesus, über das Leben mit ihm. Jesus selbst sagte in Johannes 17, dies ist das ewige Leben, dass sie Gott und seinen Sohn erkennen. Wirklich so gut kennen. Wann hören wir auf zu lernen? Nie. Denn es ist auch ein Wachsen in der Gnade. Auf der einen Seite, wie wächst man in der Gnade? Erstens, man lernt es mehr zu schätzen, dass Gott gnädig ist. Aber man lernt mehr und mehr Gnade in dem Leben einzubauen. Was es bedeutet, mit Menschen gnädig zu sein. Dass in unseren Beziehungen Gnade herrscht. Das beides ist wirklich wichtig. Denn es geht um Jesus Christus und um ihn allein. Am Ende des Verses betont es Petrus auch. Er sagt, ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben das Vorrecht, die Ehre, von Jesus zu lernen. Wir können so dankbar sein für das, was wir in ihm haben. Wir dürfen lernen, unser Leben lang. Ich habe ein paar Fragen zum Nachdenken. Nimm dir Zeit, heute, morgen, vielleicht jetzt nachher mit anderen und stell diese Frage. Es lohnt sich. Warum hat Gott deiner Meinung nach Cornelius ausgewählt? Er soll der erste Heide sein, der die gute Nachricht von Jesus Christus hört. Warum Cornelius? Warum nicht irgendein anderer? Das ist eine gute Frage. Es gibt keine richtige Antwort, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Zweite Frage, gibt es irgendetwas in deiner geistlichen Entwicklung, das dich veranlasst hat, dein Denken zu verändern, wie es bei Petrus war? Was war es, was dich dazu gebracht hat, dich zu verändern? Bei Petrus hat einen Traum gehört. Er hat Worte von Gott gehört, seine Überzeugung verändert hat. Sein Denken, sein Verhalten. Und die dritte Frage ist, wo bist du in deinem Lernprozess mit Jesus? Eher am Anfang wie Cornelius, wo es noch viel zu lernen gibt, oder eher mittendrin wie Petrus, wo vieles schon bekannt ist, aber nicht alles. Wir sind alle unterwegs mit Jesus. Wir sind Lernende. Das hört nie auf. Das hört nie auf. Lass uns zum Schluss miteinander beten. Wenn du möchtest, kannst du dazu aufstehen. Beten wir zusammen. Danke, großer Vater, dass wir die Erlösung in Jesus bekommen können und dass wir in dieser Gnade leben dürfen. Danke, dass wir weiter lernen dürfen als deine Kinder, als Lernende in deinem Reich. Lass uns mit offenen Augen durch jeden Tag gehen, denn es gibt immer wieder die Gelegenheit, Neues zu lernen mit dir. Lass uns sehen, wie du uns gebrauchen wirst in dieser Welt, dass wir mehr und mehr lernen, was es bedeutet, ein Licht zu sein, ein Kind Gottes zu sein, zu deiner Ehre zu leben. Herr Jesus, ich danke dir für deine Erlösung. Dir gehört alle Herrlichkeit, alle Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dürft euch setzen. Ich lade alle ein. Hinten ist Kaffee. Und auch, glaube ich, so ein paar schöne Sachen. Hol mal einen Kaffee oder was auch immer und dann wer möchte, kann kommen und hören, was Lara uns über Afrika sagen will. Okay?